Es ist Samstag, der 6. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was sich im Laufe der Woche so angesammelt hat. Worüber ist noch zu reden im Bereich der Kultur, der Popkultur, im Feuilleton, im Gesellschaftlichen? Und ich freue mich sehr, dass ich wieder auf einen Mann treffe, mit dem ich bis vor nicht allzu langer Zeit mich wöchentlich unterhalten habe. Wir streben es natürlich massiv an, das zeitnah wieder zu tun. Das werden wir auch, aber dazu später mehr. Zunächst einmal begrüße ich aus New York City meinen Freund, den Komiker, den Schriftsteller Oliver Polak. Hello.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Olli, ich habe mir große Sorgen gemacht, jetzt da wir gerade reden, am Freitag Spätnachmittag. Vor wenigen Stunden hieß es plötzlich Erdbeben der Stufe 4,5 oder so in New York City. Und ich dachte, was hat Polak jetzt wieder angestellt?
Du, wie war's? Ich bin einfach über eine Straße gelaufen und irgendwie ist dann so. Der Rest.
Warst du so lange bei Katz Delikatessen und hast dann einfach so.
Genau, ich bin dann ich bin jetzt gerade in der Tat in New Jersey, in North Halden. Ja. Und wir waren da gerade in so einem Diner essen. Wir haben dann nur von einer Person, die in dem Haus war, in dem ich gerade eigentlich wohne, gehört. Der rief nämlich an und sagte, ey, hier ist alles am Vibrieren und wir so. Hä?
Ja.
Und dann habe ich mir auch Sorgen gemacht. Dann habe ich bei meiner Tante angerufen, wo die Frau, die mit ihr wohnt, ans Telefon ging und die sagte einfach nur, nö, bei deiner Tante ist alles okay, die hat das Erdbeben verschlafen.
Ach wirklich? Ja. Das ist so wie, das ist eigentlich das in der Regel, wie ich das von Niki kenne. Da war es ja so, wir haben ja hier in Hamburg immer diese Nina-Warn-App, die bei ihr zumindest andauernd angeht, bei mir nie. Und als du und ich mit Friendly Fire auf der Bühne waren in Düsseldorf, da brannte gerade hier bei uns in der Hood, brannte ein Haus und die komplette Nachbarschaft hat hier das Haus verlassen.
Ich erinnere mich.
Genau.
Und ich weiß, die einzige Person.
Ja.
Der das alles egal war,
richtig.
Einfach in der Wohnung geblieben ist und ein bisschen gefilmt hat, ein bisschen Internet.
Exakt. Genau, also da war's halt so, die ist dann in der Bude geblieben, draußen riesen Rauchentwicklung, Riesenproblem, alle Fenstertüren schließen, auch das Gebäude am besten evakuieren, alle unsere Nachbarn raus, schickt mir andauernd WhatsApp, geht's euch gut, was ist mit Niki? Und Niki lag bei uns im dritten Obergeschoss in der Bude auf der Couch, hat Netflix geguckt und hat dann einfach gewartet, bis das Schlimmste vorbeigezogen ist.
Also ein ganz normaler Tag.
Es war im Grunde genommen ein ganz normaler Tag für Niki. Es ist ein normaler Tag. Was Erdbeben angeht, es war ja vor kurzem, gab es ja auch ein Erdbeben in Taiwan. Das fand ich auch dahingehend sehr interessant. Ich habe Videos gesehen von einem Typen, den hat das Erdbeben erwischt, als er gerade im Rooftop-Pool oben auf dem Dach war. Klar, Rooftop-Pool macht ja Sinn, der ist ja meistens auf dem Dach. Und war dann in dem Pool und dann das Erdbeben. Und dann hieß es plötzlich, in 15 Minuten ist Wellenbad. Und du denkst, ja, das ist doch,
Christian, das ist
danke Gott.
Das ist interessant. Es ist interessant, es gibt so Regionen in der Welt, wo ja Blitz und Donner immer ist, wie bei uns.
Ja.
Ne? Wir sind das ja gewohnt.
Richtig.
Und dann ist es so, Menschen, die zum Beispiel in Südamerika leben, die dann Blitz und Donner erleben würden, die würden richtig Angst bekommen, ne?
Genau.
Weil die das nicht gewohnt sind.
Exakt.
Und genauso ist es eben umgekehrt. Ich kenne jemanden, Bekannter von unserer Familie, der ist irgendwann nach Chile gezogen und ist immer suspekt, wenn jemand Deutsches nach Chile, er war jüdisch, muss man dazu sagen, also hat er gesagt. Auf jeden Fall. Und dann erzählt er auch, dass sein erstes Erdbeben war wirklich, er kannte das nicht, er wusste auch nicht wirklich mitten in der Nacht, der ist einfach nur aus dem Haus gerannt und dann stand er nackt draußen, guckt zum Pool und sah, wie einfach so eine Welle kam und der ganze Pool einfach leer war.
Achso, scheiße.
Ja, und das ist auch unbeschreiblich, auf jeden Fall.
Ja, aber ich stelle mir gerade vor, du bist dann, das kannst du ja dann wiederum Petrus an der Himmelspforte und nicht erklären, wenn du in dem Rooftop-Pool bist, dann kommt das Erdbeben und es schwemmt dich einfach durch ein Schwappen, wie bei so einem Teller Suppe, schwemmt es dich einfach über den Rand des Pools hinaus, 38 Stockwerke tief und dann sagst du, ja, also... Ja, Petrus, wie soll ich dir das erklären, wie es mich erwischt hat? Also ich war auf dem Dach im Pool und dann guckt Petrus so nach hinten und dann siehst du so die anderen, wie die so ums Leben gekommen sind. Was weiß ich, so in der Ukraine oder sonst so. Immer er hier, den hat es am schwersten getroffen hier. Guck mal, er hier.
Die so, ja, super, toll. Ich bin ja irgendwie nie ein Rooftop-Fan gewesen. Ne? Also ist für mich... überhaupt keinen Reiz, auf so einem Dach da irgendwie
Sätze,
rumzuhängen.
Sätze, die man von russischen Regimekritikern zuletzt häufiger gehört hat. Ne? Da stand ich auf der Dachkante und dann sagte einer, sagen Sie mal, sind Sie nicht derjenige, der hier mit dem Ölkonzern da jetzt sich gegen Putin, und dann gab es noch einen kleinen Schub. Nein, ja, geht, diese Rooftop-Bars und so, das hat ja, also, ich meine, machen wir uns nichts vor, die einzige Rooftop-Bar, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist die vom Savoy Hotel. Ne?
Ja, das gefällt, also ich mag das Hotel ja wirklich gerne, aber ich würde immer bevorzugen, unten einfach da im dunklen, verpufften Kämmerchen zu sitzen, als da oben auf so einer Dachterrasse. Warum sollte ich mir diese hässliche Stadt noch von oben angucken?
Das ist tatsächlich wirklich, das ist sicherlich eines der Probleme, weil in der Regel guckst du ja vom Dach.
Weit weg von der Hässlichkeit da oben.
Also sagen wir es mal so, in vielen anderen Städten ist das Tolle an der Dachterrasse, du guckst vom Dach über die Stadt. In Köln ist das Problem, du guckst vom Dach über die Stadt. Und dann denkst du dir, ja, komm, naja. Ja. Wir bleiben mal in New York.
Blattgold.
Die Stadt, von der ich immer geträumt habe, so ein schöner Text von Marlene Knobloch in der Süddeutschen, ist auch geil, das lassen wir jetzt so. Zeitung, unsere Autorin hat sich jahrelang gewünscht, in New York zu wohnen, dann zieht sie wirklich hin. Aber werden ihre Vorstellungen der Realität standhalten? Sie ist, das war mir gar nicht bewusst, mit 28 ist sie nach New York gezogen für eine Weile. Es war ein Tag im Juli, als sie dort angekommen ist, und mit großen Augen erfasste sie die Stadt und war völlig begeistert. Und sie schreibt unter anderem, ich habe nie behauptet, originell zu sein. Meine Sehnsucht hatte zwei Silben und mir war egal, dass ich sie mit Udo Jürgens und dem Rest der Welt teilte. Manchmal, wenn mein Kopf schmerzte und ich dachte, Hirnhautentzündung, oder wenn es in meinem Zeigefinger kribbelte und ich dachte, multiple Sklerose, oder wenn das Flugzeug in einem Luftloch absackte und ich dachte, zerquetschter Körper, rief ich Richtung Schicksalsverwaltung, halt, so nicht, nicht ohne in New York gewesen zu sein. Heute denke ich ganz schön clever von meiner Psyche an die Endstation der Sehnsucht, diese leuchtende Stadt zu stellen. Und so viel kann man, glaube ich, sagen, die Vorstellung, die Sehnsucht, einmal in New York zu leben, das ist ja etwas, was ihr beide teilt, oder?
Ich glaube, Sehnsüchte verändern sich, ne? Oder grundsätzlich, dass man erstmal über den Begriff Sehnsucht nachdenkt, weil ich würde heute sagen, dass Sehnsucht eigentlich im Kern ein Haufen Schrott ist, der einen einfach mehr oder minder nur davon abhält, im Hier und Jetzt vielleicht auch mal glücklich zu sein, weil man immer auf etwas schaut und dabei manchmal eigentlich vergisst, dass was um einen rum ist, einfach vielleicht zu sehen oder zu leben oder zu wertschätzen. Ja. Deswegen würde ich erstmal sagen, das Wort Sehnsucht hat sich in mir auch anders manifestiert. Aber es ist in der Tat so, dass ich New York immer noch eine sehr reizvolle Stadt finde. Aber was ich jetzt gerade auch wieder gemerkt habe, bin ich angekommen am Flughafen, war dann direkt in Manhattan bei meiner Tante. Es ist einfach ein extremer Gefühlsverstärker. Ja. Also egal, welches Gefühl du hast, wenn es dir nicht gut geht, ne, dann geht's dir richtig scheiße in dieser Stadt, ne, weil du bist da schon, und genauso ist es aber auch, wenn du etwas Schönes erlebt hast, ist das dann gleich noch viel schöner, weil alles so toll ist. Und es sind zwar unheimlich viele Menschen da, aber du merkst auch, ich bin gestern U-Bahn gefahren, wenn du in diese Gesichter der Menschen schaust, gut, in Berlin ist es jetzt auch nicht, also dass du da ein Glückliche, aber die Leute arbeiten einfach schon, der viel Leben, Lebensalltag ist vom Arbeiten bestimmt, und die Menschen, die arbeiten in Manhattan, wohnen auch nicht in Manhattan, weil das gar nicht finanziell möglich ist, sondern müssen morgens.
Das kennt man auch von Sylt. Ne? Sylt ist New York möglicherweise das Sylt.
Absolut. Nein, und sie brauchen manchmal anderthalb Stunden rein, um dort zu arbeiten, dann 10 Stunden arbeiten, dann nach Hause. Also
ist ja wirklich wie auf Sylt, ja. Also jetzt so langsam verdichtet sich das.
Auf
ne?
jeden Fall. Ich habe nur noch keine Punks gesehen, die irgendwo zelten im Central
vom
Park.
Vom Edeka, ja, nee, genau.
Auf jeden Fall trotzdem natürlich, wenn wir es einfach Sehnsuchtsort nennen wollen oder Schrottsehnsuchtsort, ist es einfach eine beeindruckende Stadt. Aber was mich berührt hat auch an dem Text von Marlene ist, dass sie da eine Szene beschreibt und wir sind uns da offensichtlich begegnet, und das hat mich wirklich berührt. Sie schreibt, ich heulte im F-Train gegenüber einem Mann, der sich selbst vergessen über den nackten haarigen Bauchstrich und sein kurzes T-Shirt entblößte. Da dachte ich, war ich schon ein bisschen gekränkt, auch dass sie mich nicht mal namentlich genannt hat.
Ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ist eigentlich eine Unverschämtheit, wo sie dich da getroffen hat. Da hätte sie doch auch mal Hallo sagen können. Ne? Also finde ich auch. das ist, also der Text ist wirklich toll. Er beschreibt halt eben auch, was passiert, wenn es zum Äußersten kommt, nämlich der Erfüllung dieser Sehnsucht. Ich möchte gerne noch so einen Absatz zitieren, weil es einfach so schön geschrieben ist.
Ja, klar.
Zu diesem Zeitpunkt des Textes ist sie aber noch voll drin in diesem New York angekommen sein Feeling. Am Anfang war da der Rausch des Kennenlernens, ein Cosmopolitan-Rausch, süß und stark. Ich wachte morgens auf, noch bevor ich die Augen geöffnet hatte, roch ich das Cannabis von der Straße. Ich berührte meine ölige, immer schmutzige Stirn, hörte das Tropfen der Klimaanlage und wusste, du bist in New York. In diesen Tagen strahlte ich den beschäftigten Gesichtern entgegen. Ich liebte alle Sätze, die ich hörte. Ein Cappuccino, $6. Der A-Train fährt hier nicht mehr. Williamsburg ist tot. War das eine Ratte oder ein Hund? Robert De Niro hat sich einen Martini to go im Nobu bestellt. Ich lief stundenlang durch die Straßen. Ich suchte das 90er Jahre New York, der Strokes in verrauchten Underground-Clubs im East Village, besuchte trashige Musicals am Broadway. Ich kaufte zum Preis von sehr vielen Cappuccinos Pumps von Sarah Jessica Parker, sah Theaterstücke mit Madman-Schauspielern, hörte Jazz an Tischen mit gedimmten Lichtern. Kurz, ich baute mir eine Stadt mit den Ideenbrocken, die ich über die Jahre gesammelt hatte. Ich weiß noch genau, wann ich flog und wann ich aufknallte. An meinem ersten Wochenende war ich Carrie Bradshaw, gegen 3 Uhr morgens vielleicht auch Holly Golightly aus Frühstück bei Tiffany. Später fühlte ich mich wie Lena Dunham mit Netzstrumpfhose im Bushwick. Und schließlich wusste ich nicht mehr, wer ich war. Ist es etwas, was du, kannst du dich da reinfühlen,
ja,
in diese
sehr,
Art, New York zu erleben?
Absolut, weil New York, das ist ja dieser Satz immer, der Slogan der Stadt, die Stadt oder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber nochmal Sinatra, if you can make it there, you will make it everywhere. Aber man kommt sich manchmal wirklich wie so ein kleiner Tetris-Stein zwischen den Gebäuden, der einfach gefallen ist. Und du fühlst dich wie Nils Holgersson oder so, einfach ganz klein. Alles ist so groß und so schnell und du hast irgendwie, also ich zumindest manchmal das Gefühl, dass du also dich nicht einfach so locker machen kannst, das einfach genießen musst, sondern irgendwie immer irgendwas produzieren musst, irgendwas leisten musst, irgendwas machen musst. Ein bisschen so auch wie wenn man, kennst du so Leute, die mit dir schreiben, parallel, Niki wahrscheinlich, ne, SMS, WhatsApp und noch auf Instagram. Also als ob
Niki, hundertprozentig Niki.
Als ob sie drei Personen sind.
Telegram vergessen, Telegram.
Genau, und die schicken dir so in einer Minute auf 3-4 Portalen, als ob sie mehrere Persönlichkeiten sind sie ja manchmal auch, ne? Das ist jetzt nicht von meiner Seite auf Niki gemünzt, sondern so grundsätzlich, ich kenne auch sehr viele von diesen Menschen und so ist New York auch, als ob irgendwie 30 Leute gleichzeitig was von dir wollen oder winken oder so, weißt du, wie so eine Timeline, wo immer und du merkst auch gerade, wie ich so fast schon schnapp an, es ist manchmal so schön es natürlich alles ist, es ist sehr viel.
Die unbequeme Meinung.
Sex mit Schweighöfer, DSDS-Star packt über angebliche Liaison aus. So schreibt es T-Online. Nach einem gemeinsamen Dreh soll der Schauspieler im Hotel an der Zimmertür seiner Kollegin geklopft haben. Die verrät nun intime Details über Matthias Schweighöfer. Ja, also es ist so, Tanja Tischewitsch, die ehemalige DSDS-Kandidatin und Dschungelcamperin, die hat in ihrem neuen Podcast Royal Spice behauptet, dass sie nach Dreharbeiten eines Films mit Matthias Schweighöfer Sex gehabt hätte. Wie die Bild berichtet, erzählt die 34-Jährige ihrem Gesprächspartner Sam Dillon in der Folge, die am Freitag erscheinen wird, also die jetzt gerade frisch ist, dass sie Matthias Schweighöfer am Set auf ihr Hotelzimmer eingeladen habe. Es ist dann am Ende zum Verkehr gekommen, das kann man also ganz eindeutig sagen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es ja irgendwie in einem Kontext stattgefunden haben muss, irgendwann so Anfang 2019. Und wenn ich mich recht erinnere, dann war das wahrscheinlich am selben Abend, wo du, ich, Fidi und eben Tanja Tischewitsch im Borchardt gesessen haben. Ne? Ich fühlte mich total daran erinnert. Es gab doch, du erinnerst dich doch noch an diesen Abend, oder?
Da war doch
wo
Matthias,
wir da saßen.
War da nicht Matthias Schweighöfer auch?
Ja, der ist ja auch rumgelaufen. Ich bin also jetzt mittlerweile der festen Überzeugung, es war an dem Abend. Ich habe ja sogar noch Fotos, wo du neben ihr sitzt. So, und sie uns doch noch ihr Casting-Reel gezeigt hat.
Ey, jetzt komm. Jetzt ja, klingelt es bei mir.
Wir saßen doch da mit Fidi. Vielen Dank nochmal.
Wir waren eigentlich ihre Wingman.
Wir, ja,
Weil der Schweighöfer so dachte wahrscheinlich, ey, ja, wenn die mit denen da am Tisch sitzt, dann scheint die ja ein Ort, da muss sie richtig was auf dem Kasten haben. Ja. Haben wir quasi eigentlich zu der ganzen, wir sind eigentlich die
Wir haben sie,
wobei ich
wir haben sie so hochgepetert, für Schweighöfer hochgepetert. Aber war plötzlich Hochkultur, dank uns, weil der hat vorher gedacht, das ist ja die von DSDS, und als sie plötzlich da bei uns saß, da dachte er, Moment mal, kenne ich die nicht vom literarischen Quartett?
Also ich kann sagen, kann zu Matthias Schweighöfer nicht sagen, ich habe keinen Film von ihm gesehen, ich habe seinen Auftritt bei Jimmy Fallon gesehen, den ich wahnsinnig lustig finde.
Netter Typ.
Aber so als Frau, ich meine, er wirkt eher wie so ein abgemagerter Hamster oder so ein
österreichischer. Ach was, der ist doch super sportlich, der ist doch total.
So ein österreichischer Maler oder so ein Portier in so einem polnischen Drei-Sterne-Hotel. Also wirklich, das ist kein unattraktiver Mann, aber jetzt
würde mich nicht anziehen. Also sie ist ja ganz offenkundig sein Beuteschema, wie man so schön sagt, denn also rein optisch ist sie ja von der Freundin von Schweighöfer jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt. Insofern würde ich jetzt mal so küchenpsychologisch sagen, ist die Geschichte sehr glaubwürdig, die sie da erzählt hat. Hm. Und also ich meine, man hat schon andere Paarungen gesehen, aber ich fand den Auftritt von Tanja Tischewitz damals bei uns am Tisch, Tischewisch, fand ich super, weil sie hat uns dann noch auf dem Handy ihr Casting-Regel gezeigt und es war fantastisch, was waren so zwei, ich mach, und die hat auch zu dir, ey, du verarsch mich, ne? Ey, du willst mich verarschen, ne? Das meinst du doch nicht ernst.
Was habe ich gesagt?
Weiß ich nicht, du hast einfach relativ mit deinem Polak-Ton, hast du, glaube ich, dann nur gesagt, ne, gut, gefällt mir. Und du willst mich verarschen, ne? Ey, das meinst du nicht ehrlich, ne? Und das war schon sehr interessant irgendwie, also weil rein optisch hat sie ja dann stellenweise ein bisschen was von, sag mal, der frühen Claudia Cardinale gehabt, aber akustisch war es dann doch eher der sehr späte Pietro Lombardi, und diese beiden Sachen zusammenzukriegen, das ist so die Text-Bildschere, das war nicht ganz einfach, aber was man sagen kann, wirklich nette junge Frau, und das hat sich wahrscheinlich auch Schweighöfer gedacht, als er irgendwann mit Blumen und einem Kübel Champagner bei ihr vor der Tür stand, um ihr zu sagen, ich bin mit Champagner hier und Blumen und Erdbeeren, um dir zu sagen, also das wird heute nichts.
Ich finde sowas grundsätzlich immer fragwürdig, wenn Leute, also ich würde sagen, jetzt so eine Zweisamkeit oder eine Liebe ist ja erstmal was Privates. Mhm. Gut, du hast dich natürlich auch dafür entschieden, das öffentlich zu machen, aber ihr seid ja fest in einer Beziehung, glaube ich, oder?
Wer, Niki und ich?
Ja.
Ja, also nach allem, was ich beurteilen kann, also vor ein paar Stunden waren wir es noch.
Okay, pass auf, und wäre geil, ne? Während wir so eine die gerade schon die Trennungsmail verfasst, nee, aber ich finde das jetzt so absurd, ne? Also so in so einem Podcast zu erzählen, weil ich bin mir sicher, also manchmal will vielleicht die eine Person das ja gar nicht oder so, finde ich.
Ja, vermutlich nicht. Jetzt muss man aber dazu auch sagen, wenn insgesamt die Karriere vielleicht so, wie wollen wir das jetzt sagen, ein Stück weit ereignisarm verläuft, dann ist man natürlich, wenn man in so einem Podcast ist, nicht ganz unglücklich, wenn man vielleicht mal irgendwas erzählen kann, deren Geschichte sich dann vielleicht auch ein prominenter Name verbirgt, mit dem man dann mal um die Ecke kommen kann. Ich bin mittlerweile, wenn es um Sex von Prominenten geht, einfach grundsätzlich immer schon extrem froh, wenn es offenkundig einvernehmlich war. Das ist für mich mittlerweile der Mindeststandard, der erfüllt sein muss. Ansonsten schreibt der Spiegel ja meistens auch schon mit und macht da 8 Seiten draus.
Das Kleingedruckte.
Meine Winter im Skianzug, ein schöner Text von Simone Schmollack in der Taz. Sie hat es antizipierend, dass es zu der Gasmangellage kommen könnte, hat sie dieses Experiment für sich selber mal gewagt und hat 2 Winter im Skianzug verbracht, bei 14 Grad in der Bude. Das finde ich zumindest erstmal sehr mutig von ihr. Die energetische Situation in Deutschland hat das ja nicht zwingend erfordert, aber sie hat gesagt, ich ziehe das jetzt einfach mal durch und guck mal, was passieren würde, wenn es denn dann wirklich zum Ernstfall kommt. Ich weiß, Olli, du hast auch schon mal in der Talkshow von Jan Böhmermann gesessen mit einer dicken Daunenjacke, mutmaßlich gegen die emotionale Kälte, die da im Saal verbreitet wurde. Aber inwieweit ist dir das vertraut? Ich weiß, du kleidest dich auch gerne gemütlich, aber ist das dein neuer Kink, dass du statt Jogging im Skianzug zu Hause rumläufst? Wie sieht's da gerade aus?
Na, ich bin schon mit 6, 7 Jahren Ski gefahren, immer in Seefeld mit meinen Eltern.
Und der feine Herr. Der feine Herr.
Ich mochte gerne so Skianzüge als Kind, so Overalls oder so anhaben. Ja? Ich fand das geil. Es war so kalt und da hat man so ein geiles Ding angehabt. Und ich mag das immer noch, wie du ja festgestellt hast, diese Pufferjacken. Mhm. Aber warum ich diese Pufferjacken ja überhaupt trage, glaube ich, ist, wer da mein Vorbild war, war immer Chris Lowe von den Pet Shop Boys. Ne? Der hat die Dinger ja schon vor 30, 35 Jahren immer so dicke Pufferjacken angehabt.
Ach so.
Dann Kappe, Sonnenbrille.
Ach, interessant.
Genau. Und ich mag aber auch, also beim Stand-Up, ne, es gibt ja so Leute, ne, die ziehen sich vom Stand-Up-Auftritt um und ziehen sich dann ein Bühnenkostüm an. Und für mich war Stand-Up, und was ich auch so liebe, wenn du jetzt Dave Attell zum Beispiel, das ist übrigens großartiges neues Netflix-Special, ich meine, der kommt halt aus der U-Bahn, läuft dann die Straße runter, raucht eine Zigarette, dann geht er die Treppen runter und geht in den Comedy-Club auf die Bühne. Und so sieht man halt aus. Und so mache ich das halt auch. Und deswegen habe ich oft diese Jacken an. Ich fühle mich aber wirklich in der Tat oft wohler, wenn ich eine Jacke anhabe. Vielleicht
hat das so einen Rüstungscharakter?
Ich glaube immer, es könnte sein, im Unterbewusstsein. Mhm. Wobei, für die Rüstung habe ich mir auch genug angefressen die letzten 25 Jahre, ne? Muss man auch sagen.
Im Zweifel, um Marlene Knobloch zu schockieren, wenn sie F-Train fährt.
Nein, aber ich fühle Skiklamotten und ich liebe Skifahren und ich kann das... Bisschen weirdes Experiment auf jeden Fall, aber ich kann das.
Was ist das? Der denn? Eiswagen. Der Eiswagen ist da. Ja. 1926. Der Eiswagen klingelt. Aber jetzt natürlich auch um eine Uhrzeit, wo es wenigstens wieder hell ist, ne? Ja. Weil der Eiswagen hat vor einer Woche geklingelt, da war es schon dunkel, wo du sagst, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, ey. Ist auch völlig absurd. 1926, da sind die meisten Blagen im Bett und dann kommt der Eiswagen und klingelt, ey. Dass die ganzen Kröten natürlich vor dem Geräusch wieder wie so ein Pavlovscher Hund wach werden, Speichelsturz haben und dann bei den Alten wieder im Wohnzimmer stehen und sagen, ich hätte jetzt gerne doch nochmal, was essen Kinder so? Rum, ne?
Aber das
so
hatte ich gestern in Manhattan auch noch. Da kam ein Wagen, der hat so geklingelt und da hatte ich mit einer Freundin, mit der ich da am Central Park lang lief, habe ich dann gesagt, es gab mal so vor 30 Jahren ein Album von einer Band, die auf Matador Records in Amerika war, die hießen The Frogs, ne?
Okay.
Und die hatten wirklich so Lieder wie zum Beispiel Grandma sitting in the corner with the penis in her hand going no,
ach,
no,
schön.
No. Und die hatten nämlich so ein Lied, da ging es nämlich darum, es ging so, Children in the schoolyard, how they play. Man behind the trees with his candy on the way. Run away from the
ach
man
so, oh
with the candy. Und da kommt auch ein Auto, so ein Candy.
Das erinnert mich, was für ein schreckliches. Das erinnert mich ein bisschen daran, es gab doch mal diese legendäre Runde Talking Funny, ne? Ricky Gervais, Louis C.K., Hammer. Jerry Seinfeld, Chris Rock oder was war das? Mhm. Und da haben sie doch von Otis Redding, haben sie doch leicht verfremdet. Sitting on a car. Cause I'm gay. Das hat mir sehr gut gefallen, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommen wir hier zu
Fun Fact des Tages.
Was tun mit 20.000 Dickhäutern 5 Top-Jobs für Elefanten? Das ist natürlich zweifelsohne der Bild-Zeitung zu entnehmen. Die Bild-Zeitung hat ein Thema für sich entdeckt und sie melkt es wie eine Elefantenkuh. Wie geht es weiter im Elefantenzoff zwischen Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi und Bundesumweltministerin Steffi Lemke? Klar ist, wenn Deutschland wirklich die aus Botswana abgeschobenen 20.000 afrikanischen Elefanten aufnehmen sollte, hätten wir ein dickes Problem. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast.
Das wollte ich nur mal fragen. Ich habe es am Rande mitbekommen. Aber das kann doch nicht ernsthaft gemeint sein, dass jemand sagt, das geht ja auch gar nicht, dass man einfach 20, wie sollen die 20 Elefanten denn rüberkommen? 20.000, Entschuldigung. Das gibt's überhaupt, aber das ist doch nur eine Metapher, oder?
Nee, das ist schon, also ernst gemeint ist ja immer sehr, sehr relativ. Also es bezieht sich ja im Grunde genommen auf den durchaus richtigen Vorstoß der grünen Umweltministerin, dass man in Deutschland Jagdtrophäen nicht mehr so einfach einführen kann.
Was sind
so,
Jagdtrophäen? Das, zum Beispiel die
Elfenbein, sowas.
Elfenbein,
und so Kram,
Penis,
ne?
Vom Elefant, Krokodilpenis,
sowas.
Delikatesse.
Exakt,
Handtasche,
genau,
Krokodil, Schlangen,
genau,
Leder.
Genau.
Weil die sagen,
Sachen,
hey,
halt.
Wir quälen unsere Tiere schon genug in unseren Mastbetrieben hier.
Genau.
Ne, warum sollt ihr denn auch noch Profit schlagen?
Dafür
und dann
haben
nehmen wir
Tönnies.
Noch ja, wir haben doch, genau, so. Wir machen das doch selber hier viel besser.
Richtig, ne? Also wir haben unseren Prinz Markus von Anhalt, der regelmäßig Schildkröten den Ball vom Kopf schießt. Wir brauchen nicht noch mehr. Das reicht. Naja, und dann hat aber Botswanas Präsident, der hat da so ein bisschen missverstanden, weil nur weil du in Deutschland sagst, wir wollen jetzt keine Elfenbeingeschichten mehr einführen, heißt das ja nicht automatisch, dass die grüne Umweltministerin, den Leuten in Botswana sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber er hat das so ein bisschen unangenehm aufgefasst und sagte, was wollt ihr denn jetzt von uns? Wir haben hier in Botswana mehrere 10.000 Elefanten. Wir haben ein paar zu viel. Wir können die hier regulär, so wie in Deutschland, so Rehe kontrolliert abschießen, um den Bestand ein bisschen zu regulieren. Aber ey, wenn ihr Deutschen meint, ihr müsst uns hier reinlabern, dann nehmt doch welche von uns. Ihr kriegt jetzt 20.000 Elefanten von uns. Jetzt ist Ruhe. Und seitdem ist die Bild-Zeitung natürlich komplett auf Zinne. Ja, so wie ja mit den mallorquinischen Kegelbrüdern vor 2 Jahren. Das ist jetzt deren Thema und sie überlegen die ganze Zeit immer, wie kann man dieses Thema noch weiter drehen?
Aber anders.
Und jetzt haben sie unter... Ja, bitte.
Aber anders.
Otto, ich will nicht abgeschoben werden nach Deutschland. Ich fühle mich wohl in Botswana.
Sag mal, auf jeden Fall, was wollte ich denn gerade sagen? Genau, was ich nie gecheckt habe, zum Beispiel von meinem Freund Roland, die Großeltern waren Jäger und ich weiß, wenn ich da zu Hause war, da war so ein Eisbärfell oder so auf dem Boden oder Braunbärfell mit so einem Kopf dran,
ja,
und dann noch ein Tiger mit dem Kopf dran, so wie bei Dinner for One, wo der immer drüber stolpert.
Ja,
dann
waren oder bei den Adligen, weil wir doch waren doch mal in Steinfurt bei Adligen, haben wir doch fürs Lachen der anderen Adligen
besucht, und die
haben
auch die Hütte so voll mit Tiere Köpfen. Mit diesen Köpfen und ich frag mich immer, was ist das für eine sicke Sache, dass man sich so, wer kauft sich Elfenbein oder hängt sich so tote Tiere da rein? Ich meine, ich finde das ja auch pervers. Wir waren noch mal, never forget, in Lissabon in diesem Fischrestaurant, wo Niki doch immer noch die Visitenkarte hat.
Das war in Barcelona, Paco Alcalde. Der beschissenste Spanier, Barcelona, als Restaurant von ganz Barcelona. Paco Alcalde.
Da, natürlich, und wenn du dann natürlich diese Hummer, deren Scheren und die gucken dich so traurig da an, das ist einfach, es ist einfach, muss man aber auch sagen, alles falsch, ne?
Ja, schön ist das natürlich alles.
Und um nicht. Seinen Freund Atze Schröder zu zitieren, der dir empfohlen hat, den Film Mein Freund der Oktopus anzuschauen, wo du dann sagtest, nee, ich werde den ganz bestimmt nicht gucken, weil ich will weiter gerne Oktopus essen.
Ja, sicher. Ja, wenn der Oktopus so schlau wäre, dann wäre er wohl nicht bei mir auf dem Teller. Also da fehlt's ja wohl auch ein bisschen im Oberstübchen. Also bitte, ja. Ist aber nicht zu fassen, ne? Also wirklich, also jetzt reicht's mir.
Gucken mal, wer da spricht.
Gespräche über Schlager, wie sie nirgends sonst zu hören sind. So schreibt der Deutschlandfunk über Polaks Schlagertalk. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Projekt. Da hattest du mir ja schon vor Monaten von erzählt. Mittlerweile ist es überall als Podcast zu hören. Zunächst einmal kurze Stilkritik. Polak Schlager Talk. Das klingt ja, also wenn wir es mal positiv betrachten, dann hat es ja etwas rührend Antiquiertes. Weil Polak Schlager Talk klingt ja wie etwas, das könnte ja theoretisch genauso gut auch bei Bayern 1 laufen, so vom Namen her. Schauen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Sonntagnachmittag zu Polak Schlager Talk. Heute bei mir ist Chris Roberts, wobei der nicht mehr lebt. Aber also der Titel, ich finde es interessant. Ist das bewusst so gewählt oder hat der Deutschlandfunk Kultur gesagt, das muss so sein?
Du, normalerweise...
Oh, du wackelst schon mit dem Kopf bei der Erklärung. Das klingt jetzt, hat so was leicht Kapitulatives.
Ja, also ich habe mit dem Namen nichts zu tun.
Okay, verstehe, alles klar. Dann pass auf, dann gehen wir es folgendermaßen an. Ich finde den Titel genial, weil er auf eine ganz bewusst gewählte Art etwas Antiquiertes mit aufnimmt, was man ja... Eigentlich ist dieser Titel, ist, wir machen es noch anders, dieser Titel ist eine Art trojanisches Pferd. Denn man hat das Gefühl, man bekommt eine Sendung, wie sie auch bei WDR 4 zu hören wäre, die entpuppt sich dann aber als etwas völlig anderes, nämlich als der biografische Gang von der Bühne mit dem Gast direkt ab in den Keller, in dem man diesen Gast sonst in der Regel nicht kennenlernt. Kann man das so beschreiben?
Ja, schon. Also ich glaube, also für mich war, als die Anfrage kam, könntest du dir vorstellen, das zu machen, war ich eher so, nee, so Schlager und so. Mhm. Und dann dachte ich, Ich finde das Phänomen Schlager irgendwie mal interessant und sich mal damit anders auseinanderzusetzen, als wie die Auseinandersetzung bisher in den letzten Jahren war, so eher Yellow Press mäßig, wo sind die Skandale und einfach eher oberflächlich oder auch das eben nicht gut finden aus Prinzip. Und gleichzeitig wurde mir einfach klar, was der Schlager eigentlich für dieses Land bedeutet, ne? Also wie nach dem Zweiten Weltkrieg einfach, der einfach da war, vielleicht auch eben ein Trost für die Menschen, nach allem, was passiert war, eine Flucht. Und es war ja auch sehr schnell sehr divers. Du hattest Mireille Mathieu aus Frankreich. Wir fanden quasi die Leute aus den Ländern gut, die wir gerade erst überfallen hatten. Ja. Auf jeden Fall, das fand ich erstmal so interessant, das Phänomen Schlager. Du kennst es ja auch gut, du kommst ja auch vom Land, ich ja auch.
Ja.
Und gleichzeitig dachte ich aber, diese Menschen, ne, auch die jetzt alle bei mir hier zu Gast waren, wie Roland Kaiser, Roberto Blanco, Nino de Angelo, Marianne Rosenberg, dann waren auch noch Kerstin Ott und Beatrice Egli, die sind ein bisschen jünger noch, aber diese anderen Menschen, die mich einfach ein Leben lang begleitet haben, die gefühlt, weißt du, immer da waren, aber ich wollte wissen, wer sind die eigentlich? Ne?
Und alle eine große Tiefe, also sehr, sehr viel Geschichte hinter der vermeintlich glatten Schlagerfassade.
Genau, und das war der Ansatz für diesen Podcast und ja, es geht eigentlich um Menschen. Es hört sich so banal an, aber was ich glaube, diese Schlagerstars, wenn wir sie so nennen wollen, ob Roland Kaiser, der mal Autoverkäufer war, Kerstin Ott, die Malerin war, was sie irgendwie alle gemein auch haben, also viele, die sind wie der oder diejenige, die einfach aus der Masse hoch auf die Bühne geklettert sind und da dieses Gefühl, ja, das ist einer von uns hier, ne? So, das ist
naja.
So. Und ich wollte wissen, wie sind die überhaupt zur Musik gekommen? Warum machen die Musik? Mögen die es? Marianne Rosenberg zum Beispiel, um vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen, die mir nach 3 Minuten schon alles zugeschnürt hat, weil das so berührend war. Die erzählte dann nach ein paar Minuten, dass ihr Vater Sinto war und in Auschwitz war.
Ja.
Und als sie 10 Jahre alt war, der Vater hat oft viel getrunken, weil er das anders hätte nicht verkraften können. Seine Mutter ist dort auch wohl ermordet worden oder umgekommen. Und dann hat er nachts, als er in einer Kneipe war, in dieser deutschen Kneipe, ich weiß nicht in welchem Stadtteil, die Frau angerufen, also die Mutter von Marianne, gesagt, kommt mal hierher. Dann ist die um 11, 12 Uhr nachts mit der Mutter in die verrauchte Kneipe gefahren. Und dann hat der Vater in der vollen Kneipe die Marianne Rosenberg auf den Tisch gestellt,
ja.
Und dann sollte sie jiddische Lieder singen, weil den Vater ihre Stimme so an die Stimme seiner Mutter erinnert hat.
Ja.
Und was, um jetzt nochmal weiterzuspringen bei Marianne Rosenberg auch, sie war ja sehr jung, als sie da anfing, bei Wettbewerben mitzumachen. Und die erzählte dann irgendwann, sie hat's gehasst irgendwann. Sie wollte es nicht mehr. Sie wollte nicht mehr, Zitat, die Marionette sein, die sich verbeugt und diese genialen Fantasien von diesen Männern, was die sich alles ausgedacht hatten in Texten, allem. Das wollte sie nicht mehr und hat dann auch Kontakt zu Rio Reiser gesucht. Ist in High Heels beim Schwarzen Block mitgelaufen, ne? Und ich sag mal jetzt nur, ich habe jetzt nur so ein paar Bruchteile mal kurz schnell rausgesucht, ja. Das sind Sachen, die wusste ich alle nicht, ne? Und du spürst aber eben trotzdem auch, wo es immer heißt, Klischee, Oberflächlichkeit, man muss auch sagen, Schlager ist ja nicht gleich Schlager. Man spürt, also dachte ich auch mal bei Marianne Rosenberg, dass ich da eine ganz tiefe Melancholie irgendwie in ihrem Wesen oder in ihrem Ausdruck, auch eine große Nachdenklichkeit oder so sehe. Und darum ging es, sich diesen Menschen einfach mal anzunähern und sie einfach mal wirklich erzählen zu lassen und eben nicht auf die Skandale zu schielen, aber was, wenn du mich jetzt fragen würdest, was du nicht gemacht hast, was okay ist, weil ich es einfach erzählen möchte, es gab eine Gemeinsamkeit bei allen, sie waren unheimlich nett und das sage ich nicht, weil sie meine Gäste waren, gibt ja auch welche, die nicht so freuen und sie haben aber alle so einen krassen Bruch auch im Leben gehabt, ne? Ich meine, bei Roland Kaiser, das war auch irre, ich frage ihn so, sag mal, wo bist du geboren, wer sind deine Eltern, er guckt mich ganz trocken an und sagt, du, ich weiß es nicht, ich wurde 3 Tage nach meiner Geburt im Korb vom Waisenhaus im Wedding abgestellt. Ja, Roberto Blanco, dessen Mutter nach 1,5 Jahren gestorben ist, er ist in Tunesien geboren, war im Libanon vorm Zweiten Weltkrieg auch alles, ne? Ist mit 20 mit Josephine Baker auf Tour gegangen. Gut, das soll jetzt nicht, das war jetzt nicht der Bruch in seinem Leben. Das war eher schön. Nino D'Angelo auch, ich glaube, alle Krankheiten, ich dachte, ich hatte schon alle Krankheiten dieser Welt, da war ich froh, Nino D'Angelo zu treffen. Auch einen Selbstmord, Versuch hinter sich, auch Kerstin Ott, was ich auch nicht wusste, in einer Pflegefamilie aufgewachsen, wo sie psychisch teilweise auch wirklich eine Art Misshandlung erfahren hat und war ja früher mal am, also es war einfach, also ich kann wirklich empfehlen, nicht weil ich da bin, sondern diese Leute da sind, sich das mal anzuhören, es ist wirklich, ja ganz, es hat mich, es gab zwei Momente, wo ich wirklich weinen musste, selber auch bei der Aufnahme, weil es einen einfach so berührt hat, bei Roberto Blanco, da war es nämlich auch der Moment, hast du dich wahrscheinlich auch schon gefragt, ne? Ich habe gefragt, Roberto, immer ein bisschen Spaß muss sein, sein Telefon klingelte ja während der Aufnahme und Klingelton einmal darfst du raten, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Und da war
ach,
der
wirklich?
Manager,
als Klingelton?
Der, ja, der Manager ach, von ja Toni Marshall war, dann haben wir natürlich drin gelassen. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ey, das kann doch nicht immer ein bisschen Spaß alles sein. Manchmal musst du eher so, nein, nein, ist, ich so, ja, nochmal, ey, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht immer, doch, die Welt ist schön. Aber habe ich gesagt, ey, es muss doch irgendwann mal das gegeben haben, den Moment, wo du nicht mehr so lachen wolltest, ein bisschen Spaß muss sein auf die, er so, nein, nein. Und dann gab es eine Pause, dann sagt er, doch, es gab einen Moment. Ich so, aha, wann war das? Und dann sagte er, das war, ich glaube, 80er Jahre oder 90er in Hannover, hatte einen Auftritt um 7:45 auf einer Gala, wurde er abgeholt, um 8 Uhr kam der Hoteldirektor durch die Lobby auf ihn zu, übergab ihm ein Telegramm damals noch. In dem Telegramm stand drin, dass sein Vater tot ist, gestorben ist. Dann sagte er, wie er dann zu dem Auftritt gefahren ist, ist dann auf die Bühne, wirklich, weiß nicht, halbe Stunde, Stunde, ein bisschen Spaß muss sein. Und er sagte aber, er hat auch für seinen Vater gesungen, aber er sagte, nach dem Auftritt ist er in der Garderobe zusammengebrochen, also komplett. Und die Band wusste auch, der hat ja nichts davon erzählt, ne, vorher. Die wussten ja gar nicht, das war alles. Und das war, sagt er, das war schon, ja, sehr berührend auf jeden Fall.
Die gute Nachricht des Tages.
Michael J. Fox wäre bereit für ein Film-Comeback. Das entnehme ich der Welt. Filmstar Michael J. Fox kann sich trotz seines erklärten Rückzugs aus Hollywood vorstellen, erneut für einen Film vor die Kamera zu treten. Zitat: Ich würde Schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Erfahrung einbringen könnte, meine Herausforderung, wenn mir das gelingen würde. Das sagte er dem US-Portal Entertainment Tonight. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine schöne Nachricht, weil wir alle Michael J. Fox lieben, den Star aus unter anderem Zurück in die Zukunft und noch ein paar anderen Filmen. Die Frage ist halt nur, was für eine Rolle könnte das sein, die er so ausfüllt?
Im besten Fall spielt er einen Chihuahua oder einen Parkinson-Erkranken.
Ja, naja, also nach
ich habe ihn jetzt mal gesehen,
die,
also ich habe ihn jetzt
genau, ja.
Also ich habe ihn gerade gesehen irgendwo und ich bin auch großer Fan immer irgendwie, ich weiß nicht, ob da so eine nostalgische Sehnsucht, so ein Forever Young Gefühl ist. Er sieht ja immer noch, aber da war so irgendwie so ein mit wie heißt der Christopher Lloyd, dem Schauspieler Dr. Emmett Brown irgendwie genau. So und du merkst schon, wie der
ja
nicht aus der Bewegung kommt, ne, wie genau. Wie ja. Die, das Parkinson einfach ihn, ich würde jetzt nicht sagen unter Kontrolle hat, aber
ja,
schon
aber
seine
ist
Motorik,
also deutlich schlimmer geworden,
Motorik sehr Jahren. Stark ja. Kontrolliert und deswegen sagte ich gerade, also ich glaube bei so einem Film müsste das, also wäre es im besten Fall, dass er jemanden spielt, der Parkinson erkrankt
würde
ist.
Würde ja auch ein bisschen zur Direktive des New Hollywood passen.
Oder, wo wir gerade beim Thema sind, Erdbeben. Es wäre einfach ein Film, wo ein permanentes Erdbeben 90 Minuten ist.
Das wäre vielleicht alternativ auch eine Möglichkeit, aber es würde ja tatsächlich dazu passen, in einer Zeit, in der nach neuen Maßstäben ja nur ein Schwuler einen Schwulen spielen darf, nur ein Jude einen Juden und wo man im Nachhinein sagt, wie konnte Daniel Day-Lewis bei Mein linker Fuß jemand spielen, der bis auf den linken Fuß gelähmt ist, hätte man nicht auch jemanden nehmen können, der komplett gelähmt ist. Insofern wäre das ja echt konsequent, wenn Michael J. Fox dann einfach einen Parkinson-Erkrankten spielen, Fragezeichen würde. Also dann geht es ja eher so ein bisschen in Richtung Dokumentarfilm, weil dann
den
wäre wahrscheinlich
aber,
die Basis
ich, ja.
des Filmes.
Den habe ich gerade angefangen, den gibt es ja auf Apple schon, über ihn eine Dokumentation.
Stimmt, die ist ein halbes Jahr alt
ich
oder so, genau.
Ich habe nur angefangen.
Ja. Ja, ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, berührend bis stellenweise halt einfach auch bedrückend. Aus einer solchen Krankheit, vor allen Dingen, wenn sie so weit fortgeschritten ist, da gibt es ja nun auch wenig komisches oder erlösendes Potenzial zu ziehen. Aber klar, wenn es die Möglichkeit gibt, in irgendeiner Art und Weise in einem fiktiven Stoff wieder zu sehen, dann bitte, gerne.
Möchte noch eine Sache zu dem sagen, was du davor gesagt hast. Es gibt ja eben dieses, was du gerade beschrieben hast, ne, dass viele sagen, ein Homosexueller soll nur noch einen Homosexuellen spielen.
Das sind so neue Guidelines.
Genau. Ne? Ich finde das grundsätzlich falsch, das so zu entscheiden als Regel.
Ja.
Aber ich glaube schon, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Film gemacht wird, wo du als Homosexueller verfolgt wirst, ne? Mhm. Und du hast das vielleicht dein Leben lang schon erlebt, ne? Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass du es vielleicht authentischer spielst als jemand anders.
Ja.
Aber das ist was anderes, ne? Also das ist ja okay, das in die Überlegungen mit rein, aber ich würde nie sagen, ey, das darf nur so, weil das funktioniert ja am Ende auch gar nicht.
Ja, es geht ja bei solchen Angängen ja in erster Linie immer um Repräsentation und um den Gedanken, wie schafft man es, dass man Filmstudios, ja, also der Wunsch wäre ja, dass Filmstudios, Filmschaffende diese Form der Diversität und Repräsentation von sich aus in dem berühmten Wort Eigenverantwortung einbringen. Da das aber häufig nicht der Fall ist, sagt man, dann machen wir das jetzt verpflichtend. Also wenn es Filmförderung geben muss dann oder soll, dann gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Dann bist du aber irgendwann weg vom eigentlichen Fachbereich des Schauspiels, weil dann geht es ja nur noch um das Sein. Also wenn nur noch Behinderte spielen dürfen, beziehungsweise Menschen mit Behinderung spielen dürfen, dann ist es ja in dem Sinne kein Schauspiel mehr. Also da ist das eigentliche, der Wesenskern des Berufes ja nicht mehr so 100% getroffen. Aber du hast natürlich recht,
naja,
um jetzt
schon,
mal bei dem Beispiel Homosexueller zu bleiben, hast du ja recht. Also du willst ja deine Erfahrung, die du zum Beispiel als Homosexueller in Angst oder in Demütigungssituationen gemacht hast, kannst du natürlich mutmaßlich besser einbringen als jemand, der das nicht nachempfinden kann.
Ja, zu 100%. Wobei ich muss
das stimmt.
Sorry, dass ich so nervig bin, aber wenn das, was du gerade mit dem Behinderten, aber es gibt ja behinderte Schauspieler.
Ja, klar.
Also
ja, ja.
Also, nee,
aber sie spielen natürlich nicht die Behinderung, weil sie haben ja die Behinderung. Also dieser Teil des Schauspiels fällt natürlich
okay, ich
weg.
Verstehe es, ja,
also
okay.
wenn Eddie Redmayne jetzt zum Beispiel Stephen Hawking mit ALS spielt, dann ist das ja auch zunächst einmal wirklich sehr, sehr gutes, Oscar-würdiges Schauspiel. Wenn du jetzt jemanden verpflichtest, der ALS hat, dann kann er zwar sehr glaubwürdig jemanden mit ALS darstellen, aber halt eben auch nur einen Teilbereich dieses gesamten Lebens, denn den Teil, wo Stephen Hawking noch kein ALS hat, wird dem ALS-Erkrankten mutmaßlich sehr schwer
interessant,
fallen.
Interessant, weil dann würdest du ja, wenn die Regeln gelten würden, dann würdest du ja sagen, der Behinderte kann nur den Behinderten spielen. Dann sprichst du den Behinderten aber ab, jemanden nicht Behinderten zu spielen.
Der müsste sich zumindest mächtig anstrengen, jemanden zu spielen, der nicht im Rollstuhl sitzt, wenn es eine Lebensgeschichte zu erzählen gibt. Also das hat schon dann irgendwo auch so stellenweise seinen Pferdefuß, aber den Gedanken dahinter, also der grundlegende Gedanke, mehr Repräsentation, mehr Diversität, den finde ich gut und richtig. Aber wie so häufig bei irgendwelchen Regularien, wird es dann auch da zu einer Art bürokratischem Monster, in dem
ja,
mutmaßlich nicht immer das bestmögliche Ergebnis erzielt wird.
Also grundsätzlich ja, aber am Ende finde ich, geht es auch darum, dass jemand die Rolle spielen soll, der sie am besten am Ende spielt. Dass jemand die größten Lacher bekommt, der am lustigsten ist, weil er am lustigsten ist.
Ein schönes Plädoyer für Kevin Hart.
Blattgold.
Oliver Polak trifft Woody Allen. Ich war ja förmlich erschlagen, als ich da den Insta-Post vom Zeitmagazin sah und dachte, Däubel, jetzt ist es bereits soweit. Ich wusste ja schon vor einiger Zeit, dass du irgendwann mal Woody Allen treffen würdest. Dann haben wir eine Weile darüber nicht gesprochen und pop, plötzlich ploppte das auf und man sieht hier auf das Cover des Zeitmagazins, man sieht eine schwarze Brille, die in die Kamera gehalten wird. Im Hintergrund verschwommen die Silhouette des Kopfes von Oliver Polak und das Zitat: Herr Allen, können Sie mich hören oder soll ich lauter sprechen? Ziemlich so beginnt das Gespräch mit Woody Allen, dass du in Manhattan mit ihm geführt hast. Und zunächst einmal möchte ich dir erstmal dazu gratulieren. Das ist ja einfach fantastisch. Der große Woody Allen, und du hast ihn getroffen, nachdem du Kiss schon fürs Zeitmagazin Los Angeles getroffen hast. Jetzt also Woody Allen in New York.
Ja, wenn du wüsstest, wer die nächste Person ist.
Ich glaube, ich weiß, wer die nächste Person ist.
Okay, dann sag's
nicht. Ich darf es nur nicht verraten.
Aber
was soll ich jetzt sagen?
Aber nein, auf keinen Fall. Aber das war ein sehr, ja, im spätherbsten Tag, und da war Arthur, mein Hund, gerade gestorben. Mhm. Und ich hatte wirklich keine Lust auf nichts. Und ich hatte das aber ein halbes Jahr dran gearbeitet, weil wir auch weltweit die einzigen sind, also oder ich, derjenige, der es ihn getroffen hat, nach auch vielen Jahren überhaupt so ein großes Interview. Es gibt mal in Venedig hier so ein Interview-Round, ne, mit Journalisten am Tisch. Kannst du so 2-3 Fragen stellen, aber das war bei ihm in den Räumlichkeiten Upper East Side, war das. Der hat da so ein, ja, wie so eine Wohnung, wo er aber so einen kleinen Kinoraum drin hat, einen kleinen Schneideraum, noch Büroräumlichkeiten, wo er wohl seit Jahrzehnten so seine ganzen Sachen macht. Und dann war ich ein bisschen, ich war im Central Park West, im Empire Hotel, da bin ich ins Taxi gestiegen, da hatte gerade Zirkus Roncalli nebenan sein Zelt aufgebaut, und dann fuhr ich durch den Park, und ich bin jetzt gar nicht der größte Woody Allen-Fan, ne, dass ich sage, oh, so, aber ich weiß um seine Bedeutung, ich fand ihn aber immer wahnsinnig interessant und auch viele Filme von ihm gut, ihn als Typen einfach so. Wir müssen gleich natürlich, wo ich sage, als Typen gut, müssen wir natürlich das gleich noch beenden.
Ja, natürlich.
Auf jeden Fall kam ich dann da an, da war auch gar keine Presseagentin, niemand, seine Assistentin. Dann wartete ich kurz in so einem Raum, und dann stand er halt in der Tür mit so einem Schlapphut, so wie man, wie der halt aussieht.
Woody Allen halt, ja,
und
ne?
Dann saßen wir in so zwei Sesseln gegenüber, und dann habe ich auf so einen kleinen Beistelltisch mein Aufnahmegerät gelegt. Und dann habe ich ihn wirklich, weil ich wusste von meinem Booker Thomas Köster, der ihn ja seit Jahren bucht, seine Live-Shows, wusste ich, dass er doch bester Mann.
Ja.
Eigentlich durch ihn, eigentlich der Kontakt kam auch durch ihn, man muss eigentlich sagen, auch bei Kiss schon. Also er ist eigentlich der Mann ganz hinten, Thomas Köster. Großer Shoutout, beste, sympathischste Booker in Deutschland,
absolut.
Vielleicht auf der Welt.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall habe ich ihn dann deswegen gefragt, ob ich lauter sprechen soll aus Respekt. Ne? Und dann, so fing das dann halt an, das Gespräch. Und wir haben eigentlich über, hast du es gelesen? Oder
Das Gespräch von dir und Woody?
Ja, klar habe ich es gelesen. So, ja, wir haben eigentlich über sehr vieles gesprochen. Ne? Über Leben und Einsamkeit.
Du hast ihm aber auch, ich habe vor allen Dingen in dem Interview auch sehr viel über dich erfahren. Wo du am liebsten in Frankreich essen gehst und wo du am liebsten in New York essen gehst.
Aber das muss ich dir dazu sagen, das ist auch die Idee von dieser Reihe, weil ich kein Journalist und kein Interviewer bin, sondern dass es am Ende auch ein Gespräch ist. Ne?
Ja,
und dadurch,
hilft ja auch. Ne?
Ja, genau, dadurch wird das aber auch so, indem man sich selber auch mehr öffnet, dann der andere sich vielleicht auch
öffnet. Das hat ja auch geklappt, das hat man ja auch gemerkt. Ne? Also das, was du ihm hingelegt hast aus deiner eigenen Biografie, hat ihm ja auch dabei geholfen, sich selber zu öffnen oder sich auch häufiger wiederzuerkennen.
Man muss sich aber enttäuschen, auch wenn ich erzähle, dass ich Frankreich Brasserie Lip gut finde, dann erzähle ich das nicht, um zu sagen, dass ich da öfter hingehe, sondern was ich weiß, dass er Frankreich liebt, in der Hoffnung, dass er, und er hat, das habe ich rausgenommen, er so, yeah, that's the triangle, Café de Flore, Brasserie Lip, Le Demago, also er hat selber, deswegen habe ich so Sachen dann auch erzählt, also eben, dass ich auch Komiker bin und so Sachen, wo wir vielleicht so Verbindungen haben, wo er vielleicht auch noch sich, aber wie gesagt, ein paar Sachen sind dann auch hinten runtergefallen, aber ich fühlte mich halt sehr wohl mit ihm sofort, weil meine Tante ist ja 96 Jahre alt, mein Vater war ja auch sehr alt. Ich bin mit so Leuten wie ihm aufgewachsen, ne? So wie du mit deiner Oma. Ne? So, das ist für mich, ich fühle mich sehr wohl. Ich weiß, also ich rede ganz normal mit denen. Das ist für mich nicht irgendwie komisch, ne?
Ja.
Eher ganz im Gegenteil. Es fühlt sich sehr angenehm an und das,
aber er ist ein Loner, ne? Also das erkennt man ganz klar. Er ist wirklich keiner, der großartig Lust auf Gesellschaft hat. Man hat auch irgendwie das Gefühl, so richtig viel Familienleben kann er ja eigentlich auch nicht haben, weil er dann immer sehr viel dreht. Er ist ja nach wie vor aktiv. 50 Filme hat er gedreht, ist dann auch weg von der Familie. Hast du das Gefühl, dass er, kommt er dir einsam vor oder ist er jemand, der das Alleinsein schätzt? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wie bei der Sehnsucht, ne, die ich nach New York hatte, verändert sich sowas im Leben. Ne? Ich kann ihn nicht einschätzen, wie er mal war, aber ich meine, er ist jetzt 88, ne? Und ich meine, 88 er, das hat er da ja beschrieben, er hat sein Leben lang immer so dieselben Rituale, dieselben Wege, dieselben Abläufe morgens, dieselben Restaurants, in die er gegangen ist, die Arbeitszeiten, seine Schreibmaschine. Ich glaube, er mag gerne dieses, was, um dich zu zitieren mit einem wunderschönen Zitat, Geborgenheit im Ritual.
Ja.
Das ist, was du ja mal so schön beschrieben hast. Ich glaube, das trifft es bei ihm, aber er ist offen. Er ist irgendwo schon sehr introvertiert, aber gleichzeitig auch offen. Und das merkte ich an so kleinen Stellen, wo ich irgendwie im Nebensatz den Hund erwähnt habe, wegen der Brasserie Lipp. Und dann sagte er plötzlich, sag mal, wirst du dir einen neuen Hund holen? Mhm. Und dann fragt er nochmal nach, was hattest du denn für einen Hund? Und noch eine nach. Und dann merktest du einfach auch so ein paar andere Sachen mit Deutschland. Und als ich ihn zum Beispiel gefragt hatte, was sein erster Gag war auf der Bühne, fragte er mich dann ja auch zurück, was war denn dein erster Gag? Wo du einfach merktest eben, das ist jetzt nicht so, ich mache hier ein Promo-Interview. Das haben wir übrigens auch rausgenommen, was er auch erzählt hat. Aber einfach aus zeitlichem Platz, dass er eigentlich keine Interviews mag und das überhaupt nicht mag und er das nur macht, weil es Teil dieser Vereinbarung ist mit so einem Filmverleih, die das...
Umso erstaunlicher, dass er es dann mit dir gemacht hat, ne? Denn meistens gibst du diese Interviews ja nur und dann meistens für mehrere gleichzeitig in einem Raum, um die Filme zu promoten, und das war in diesem Falle ja gar nicht nötig.
Ja, aber ich gebe zu, ich würde lügen, ich war sehr konzentriert. Und ich gebe zu, es gab 3-4 Momente, so Witze, die ich gemacht habe. Und einmal hat der halt richtig hart gelacht. Ne? Das war so das erste Mal. Das war bei diesem Witz, wo er mich gefragt hat, welcher Gag, wo ich sagte, naja, der erste war, wo die Kölnerin zu mir kommt und sagt, Sie sind Jude, das ist interessant, kann man davon leben? Und ich dann sage, yes, as we don't have to share between too many anymore. Und dann saß er so wirklich
Gag.
So offen, mit offenem Mund so... Und das war wirklich, und
dann, aber ist das nicht toll, ja, dass man Woody Allen zum Lachen gebracht hat? Ich meine, worüber reden wir denn hier? Ne?
Absolut. Überhaupt eine Ehre, und das ist auch toll mit dem Zeitmagazin, war ja die Ursprungsidee von Kerstin Kohlenberg, einfach, dass man diese Art von Interviews macht und eben so ein bisschen wie auch in dem Schlager-Podcast, vielleicht so mit ein bisschen so einem anderen Approach.
Ja. Finde, das ist dir gelungen.
Dankeschön.
Finde, das ist dir gelungen. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Kommentar von Showchefin Tanja May-Gil Ofarim enttäuscht mich jeden Tag mehr. Das ist natürlich der Bild-Zeitung.
Schön, von jemandem zu hören, der bei der Bild-Zeitung arbeitet, oder?
Ich finde es so witzig. Respekt und Anstand im Umgang mit anderen Menschen. Gil Ofarim lässt leider beides immer wieder vermissen und enttäuscht mich jeden Tag mehr. Eine Anklage von, ich wiederhole gerne, Bild-Unterhaltungschefin Tanja May. Es geht darum, dass Gil Ofarim ja nun... Das Gericht hat das ja wohl festgestellt, nun gelogen hat, was die Stern-Geschichte angeht in der Lobby vom Hotel in Leipzig. Und er wurde, also das Verfahren wurde eingestellt, vorläufig gegen Zahlung von 10.000 Euro. In den Augen von Tanja May ein Skandalurteil, viel zu milde, wenn man bedenkt, welchen Schaden Ofarim mit seiner Lüge auch allen Juden weltweit zufügte. Also kleiner hat sich's nicht, ist klar. Was zahlte Ofarim bislang? Gar nichts. Bis heute, mehr als 4 Monate nach dem Urteil, hat er keinen Cent seiner winzigen Wiedergutmachung an die beiden Vereine bezahlt. Also es geht ja dann um den Trägerverein des Hauses Wannsee-Konferenz und die jüdische Gemeinde Leipzig.
Wannsee-Konferenz, so, das ist dafür zu spenden, dass die nochmal ist, oder was?
Das ist richtig.
Gut, ja, in also heutigen Zeiten nicht unmöglich, genau, muss man so sagen.
Nein, das ist nicht unmöglich. Man trifft sich ja langsam wieder. Man kommt ja wieder, genau, damit man dann demnächst dann nicht einfach diese billigen Kekse hat aus dieser Metalldose, sondern dann schon die gute, ne, von, aber gut. Jetzt muss man dazu sagen, in der Zeit, also zwischen dem Schreiben des Kommentars von Tanja May und dem Veröffentlichen, hat ja Gil Ofarim sich zurückgemeldet bei Instagram, und er macht jetzt so eine Art Garagenverkauf bei Kleinanzeigen, weil er seine Gitarren verkauft. Also er verkauft alle seine, also weitestgehend alle, er will ja wohl nochmal irgendwann wieder Musik aufnehmen.
Und eine sollte er behalten. Hast du und dein Gitarrenlehrer schon eine ersteigert? Das ist die Frage.
Ich habe ehrlicherweise schon mal nachgeguckt, was er da so für Dinge hat. Unter anderem verkauft er auch die Konzertgitarre seines verstorbenen Vaters, Abi Ofarim. Also es lässt sich daraus durchaus schließen, der Mann versucht, ein paar Dinge zu Geld zu machen, und die Mutmaßung liegt nicht ganz fern, dass es auch darum geht, diese Summe bezahlen zu können. Aber ich finde es einfach wirklich wahnsinnig witzig. Also Tanja May, ja, die Unterhaltungschefin von der Bild-Zeitung, schreibt am Ende: In meinen Augen weiß Gil Ofarim nicht, was Respekt und Anstand bedeuten. Sonst würde er sich nicht dermaßen arrogant und ignorant verhalten. Tanja May, die Unterhaltungschefin der Bild-Zeitung, die unter anderem bei Instagram bei der Beerdigung von Wolfgang Schäuble Selfies gemacht hat mit Gottschalk und Friedrich Merz. Hashtag Kisch zum Leichenschmaus. Also ich muss sagen, das beeindruckt mich immer wieder sehr. Finde ich toll, dass man da, also, naja, also die Chuzpe, muss ich einfach sagen. Finde ich, ich find's einfach klasse.
Nicht Chuzpe.
Was habe ich denn? Chuzpe.
Chuzpe, ja.
Chuzpe, ne, die Chuzpe.
Die Chuzpe.
Die Chuzpe.
Ja, ach, keine ich Ahnung. Toll. Ich glaube, ja, das ist so wirklich nochmal auf jemanden eintreten, der eh schon da am Boden liegt, wo du denkst, so, lass den am Jungen.
Ja, Moment mal. Tanja May hat gesagt, dass er auch, also er hat ja auch allen Juden weltweit Schaden zugefügt. Da müsstest du doch jetzt
sagen, ich dir Tanja May. Meinst du, es May, brauchte noch Gil Oferim, um mein Image irgendwie.
Ja, ist richtig.
Na, also muss man wirklich an dieser Stelle sagen, ne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Also an beide, ne? Die Bildchefin und Gil Oferim.
Absolut.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Komm schon, Dickerchen. So schreibt Moritz Usler in der Zeit über Stefan Raab. Kein April-Scherz. Stefan Raab wird sich wieder öffentlich zeigen und zum dritten Mal gegen Regina Halmich boxen. Sein Fight ist eine Chance für die ganze Nation. Und er schreibt ferner, so ein Raab-Comeback wird natürlich high-end, könnerhaft und gleichzeitig herrlich schlampig inszeniert. Er kehrt als das zurück, was er im Grunde immer war, als lachender Megaspießer. Auf dem Filmchen, das Raab letzte Woche auf Instagram stellte, guckt der König über einen meisterhaft dicken Bauch hinweg. Man könnte hier wirklich sagen, eine Plauze formte KI oder ein Kissen den neuen Raab-Körper? Fragezeichen. Er trägt Piloten-Ray-Ban, Hausmeisterbart und eine Kappe mit der rätselhaften Aufschrift NWSD-WH. So, du hast ja mal für Raab gearbeitet, wenn ich mich nicht irre.
Ich war sein Praktikant 1998, ja. auch im Studio. Ich bin quasi der Grund dafür, dass es Elton gibt an dieser Stelle, möchte ich mich dafür auch entschuldigen. Ja. So fing alles bei mir an mit einem Praktikum bei Viva. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich diesen Clip sah. Ich fand den erstmal echt toll gemacht mit diesen Bergen. Das wirkt ja entweder Schweiz oder Kanada. Mhm. So sah das aus.
Ja.
Und was bei mir mich sehr emotionalisiert hat, ich fand es eh ganz nett gemacht, auch mit dem Lied, wo er singt, ich sitze hier, so wieder seinen Style, alles. Und nur seine, man sieht ihn ja gar nicht, nur seine Stimme zu hören.
Also im ersten Video.
Im ersten Video nur seine Stimme zu hören, macht er auch was ganz Warmes mit mir. So. Weißt du, ebenso wie jetzt so auch Woody Allen zu treffen oder Roberto Blanco, jemanden, den man irgendwie schon so lange kennt. Und ich finde, man muss einfach mal, das wird auch bei Moritz Usler, ich höre da irgendwie auch trotzdem immer so, Stefan Raab ist halt Stefan Raab, aber das ist ja auch das Schöne wie im Schlager, dass es verschiedene Schlager gibt. Es gibt verschiedene Unterhaltungen, aber ich finde, was Raab als Entertainer, als Unterhaltungskünstler für Deutschland gemacht hat in den letzten 25 Jahren von seinen, also die höchsten Platzierungen beim Eurovision Grand Prix waren immer, wenn Stefan Raab seine Finger mit drin hatte.
Das ist
Maschendrahtzaun, dass er Truckstop auch wieder aus der Versenkung geholt hat. Und immer diese ganzen Ideen, diese Spiele, auch Schlag den Raab, was ja auch weltweit übrigens als Konzept verkauft wurde. Aber auch dieses lässige Entertainment so amerikanisch, wir alle erinnern uns dran, auf der Straße mit Busta Rhymes, hier kommt die Maus, mit Will Smith, mit Eminem gesungen, mit Kylie Minogue.
Ja, das waren definitiv seine Stärken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man muss da auch gar nicht so schwächen. Er war manchmal so ein bisschen fahrig, aber sind wir alle vielleicht auch mal. Aber ich finde alles im Allen genial. Was ich jetzt, irgendwie ist es natürlich lustig, jetzt nach allen der Zeit wieder zurückzukommen und zu sagen, ey, ich mache jetzt nochmal einen Boxkampf, ich hau nochmal einer Frau aufs Maul, ob das das richtige Signal ist in diesen Zeiten.
Das ist richtig.
Aber ich würde mir eigentlich wünschen, es gibt ja so manchmal, dass die Leute mal sagen, oh, ist gut, dass der aufgehört hat, aber ich finde bei ihm, also wenn der irgendwie eine gute Unterhaltungsshow irgendwas wieder machen würde, ich finde es grundsätzlich toll.
Zeigt aber auch, dass es schwer ist, wegzubleiben. Wenn du in diesem Medium lange tätig warst und sagst, das war's für mich, ich bin raus, und viele bewundern das und sagen, guck mal, der sagt, das war's für mich und der bleibt weg, aber nach 9 Jahren, irgendwann juckt er dann doch das Fell, weil mit Mitte 50 bist du dann ja doch ein junger Mann und sagst, ach, wisst ihr Leute,
ich nenne dir jemanden, der es geschafft hat.
Wird wohl wieder.
Das kann ich ja sagen. Mhm. Ich nenne jemanden, der es geschafft hat, weil den wollte ich unbedingt für den Schlager-Podcast, weil er zwar aus der Neuen Deutschen Welle kommt, aber auch Schlager gemacht hat, ist Stefan Remmler. Und der zieht das, der zieht das seit, also irgendwann hat er gesagt, ey, ich mach das alles nicht mehr. Und der zieht
der lässigste Typ, der überhaupt im deutschsprachigen Pop jemals unterwegs war.
Großer Stefan Remmler. Und ich werde es trotzdem nochmal versuchen, weil das ist einfach.
Das wäre wirklich toll, ja.
Wirklich, das würde mich einfach mal interessieren, mich mit diesem Typen zu unterhalten.
Ja, der lässigste, smarteste Typ überhaupt. Ich bin ein Riesenfan.
Also nur kurz, das Comeback ist jetzt insoweit, um es nochmal, das Comeback heißt, er wird nochmal einen Boxkampf
14.
abliefern.
September. Boxkampf gegen Regina Halmich, ja.
Aber es wird doch auch gemunkelt, dass er einen eigenen TV-Sender jetzt aufmacht.
Ja, eigenen Streaming-Kanal, da bin ich auch gespannt. Er hat ja eine Produktionsfirma mit dem ehemaligen ProSieben-Unterhaltungschef Daniel Rosemann gegründet und also einen eigenen Streaming-Kanal aufzubauen, ey, da musst du aber schon wirklich ein paar Euro, also da musst du den ein oder anderen Geldgeber noch links und rechts an deiner Seite haben, um da nicht wirklich, also big time zu tanken. Aber das werden wir dann ja wohl erleben.
Und was ich ihm hoch anrechne, auch ich kann trotzdem das sagen, auch wenn er mich nie eingeladen hat, ist bei TV Total, er hat Stand-Up-Comedians auch regelmäßig auftreten lassen.
Stimmt. Er hat auch Waldi Hartmann auftreten lassen mit einem 5-minütigen Stand-up. Und wer hat ihn in die Scheiße geritten? Ein Mann, den wir heute ja auch schon erwähnt haben, der große Atze Schröder, der Puppenspieler, Max von Sydow aus Needful Things, der Mann, der regelmäßig die Strippen zieht und der ist im Grunde genommen, wie soll man sagen, er ist Atze Schröder, der Fluglotse ins Verderben, der den Leuten sagt, wie zum Beispiel Waldi Hartmann, mach da mal, das ist eine gute Idee, so ein 5-minütiger Stand-up über
Aber das liebe ich, das ist so die Ruhrpott-Mentalität von Atze, der sich einmal sagt, ey, warum soll ich jetzt überhaupt mit dem, ich kenne ihn doch gar nicht jetzt dagegen und nee, und der kennt ihn doch gar nicht.
Na, der will die Puppen natürlich tanzen sehen, das ist völlig klar.
Ja, genau, so eine Ruhe, wie sagst du, leichte Hemdsärmlich, wie nennt man das?
Ruhrpott-Hemds? Ja, mit so einer Ruhrpott-Hemdsärmeligkeit. Also
genau,
Atze Schröder,
ist
also,
Atze,
falls Sie mal irgendwann Atze Schröder um Rat fragen sollten und Sie befinden sich in einer Situation, wo Sie nicht genau wissen, das kann jetzt richtig gut gehen, das kann, also, ich sag's mal anders, in einem Bild. Wenn also abends an der Tankstelle einer ein bisschen unglücklich mit dem Tankstutzen agiert und sich von oben bis unten mit Benzin einkleistert, dann ist Atze Schröder derjenige, der ihm ein Sippo reicht und sagt, es ist dunkel, gucken Sie doch nochmal genauer nach, ob Sie sich wirklich bekleckert haben.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Lieber Stefan Raab, Post von Wagner natürlich. Es gibt zwei Entertainer, die ich mir zurückwünsche. Harald Schmidt und Sie. Ja, boxen Sie wieder mit Regina Halmich. Man schläft ja sonst vor dem Fernseher ein. Ich habe Sehnsucht nach Rabauken. Alles zu schlaff. Notgedrungen lachen wir über die Heute-Show. Was hat Stefan Raab aus seinem Halbrentnerleben geweckt? Ich glaube, es war die Langeweile. Er ist reich. Aber reich ist ein Leben wie auf einer Eisscholle. Das Geld schmilzt nicht. Aber man selbst. Was für ein Mann war man früher? Hör mir mal eine Flasche Bier. Gesungen mit dem Originalton von Bundeskanzler Schröder. Wie böse war man früher? Eine Schülerin mit dem unglücklichen Namen Lisa Loch. Lisa Loch. Prognostizierte er eine Pornokarriere. Furchtbar. 70.000 Euro Strafe musste er zahlen. Warum ich mir Stefan Raab trotzdem zurückwünsche? Weil er aufregt, weil man Schamröte ins Gesicht kriegt und weil man ihm wünscht, dass die Halmich ihm nochmal die Nase bricht. Er wäre ja jetzt schon der hässlichste Entertainer. Furchtbare Zähne, ein Glatzengesicht. Aber er ist ein Vulkan, ein Erdbeben. Fernsehen lohnt sich wieder. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Siehst du, wir beginnen mit einem Erdbeben, wir schließen mit einem Erdbeben und weil jetzt die Florian Silbereisen Moderationsschule wieder zuschlägt, eine Art Erdbeben, das gibt es auch im Herzen vieler unserer Fans, mein lieber Oliver, denn es gab da noch einen Podcast, den wir lange Jahre gemacht haben, Friendly Fire, auf den Namen hört dieser Podcast und regelmäßig ist in den Kommentarspalten was zu lesen, Olli.
Wir müssen euch leider, ja, es ist zu lesen, geht es weiter und wir müssen euch leider enttäuschen, unsere Feinde, es geht weiter.
Ja, es geht weiter. Es geht weiter.
Es geht weiter.
Wir wissen noch nicht genau wann. Wir müssen uns noch um so ein paar andere Sachen kümmern. Wir haben ja alle auch gut zu tun. Olli sitzt gerade in New York City.
Eigentlich haben wir so, wenn alles klappen sollte, ja, dann haben wir so den Mai angepeilt.
Genau, das ist richtig. So, also wir machen weiter. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir wissen noch nicht so genau wann. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir machen weiter. Ne? Im Zweifel machen wir vor dem Karstadt weiter als Panflötisten. Also irgendwas werden wir machen. Mhm. Aber Podcast ist schon das angestrebte Medium, Olli.
Ne? Ich habe das jetzt sagen, auch ne? wieder, ich merkte jetzt auch gerade erst, habe ich so ein bisschen gefremdelt, die ersten 15 Minuten wieder, ich habe länger keinen Podcast mehr aufgezeichnet.
Ja, irre, ne?
Und jetzt kam ich aber wieder rein.
Ich könnte dasselbe behaupten.
Aber es war wirklich, vielen Dank für die Einladung, danke, dass wir hier über den Podcast gesprochen haben und auch, es war wie immer sehr, sehr schön mit dir.
Ja, es war wirklich sehr schön.
Und ein schönes Restwochenende allen.
Dann machen wir wieder, Olli, oder?
Ne?
Ich vermisse dich, mein Schatz.
Absolut.
Mach's gut. Schönes Wochenende und ihr alle kauft bitte das Zeitmagazin. Ist wirklich toll.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.